Das klang ja gerade schon so ein bisschen, ein kleines bisschen himmlisch. Ihr liebe Gemeinde, geliebte himmlische Menschen, das ist eine richtige Achterbahn der Gefühle, die wir hier beobachten und miterleben bei den Jüngern. Und wir gehen ja mit und wir machen sie ja mit, diese Achterbahn. Erst also waren sie mit Jesus unterwegs, die Jünger. Sie sahen und hörten Dinge, die ihren Ohren und Augen übergehen ließen. Die Jünger, sie erlebten in Jesu Nähe rauschhafte Momente, begeisterte Momente, stille Momente, Momente, die ihnen Angst machten. Und ganz am Ende ziehen sie mit Jesus nach Jerusalem. Und alles scheint gut zu werden. Endlich scheint man ihn als den zu sehen und zu erkennen und zu feiern, der er ist. Und gleich darauf scheint alles wieder ganz schrecklich zu werden, weil der Verrat unter ihnen wohnt und der Jüngerkreis zerstreut sich. Und Jesus bleibt ganz allein. Alle verlassen sie ihn und er wird hingerichtet. Das, so scheint es, ist das Ende der Geschichte, das Ende von allem. Und dann der dritte Tag und die unglaubliche Nachricht, Jesus lebt. Er wurde gesehen, man hat mit ihm gesprochen. Unglaublich, oder nicht? Und dann kam er zu ihnen, einfach so, und war wieder da. Und alles war gut, er machte wieder, dass es gut war. Und so hätte es jetzt bleiben können. Nun hätte es richtig losgehen können. Jesus, den nun alle erkennen als Sohn Gottes, er räumt alles aus, was zwischen ihnen steht. Ein völliger Neubeginn. Nun sind sie wieder beisammen. Nichts kann sie noch trennen, so scheint es. Aber es bleibt nicht so. Jesus kommt zu ihnen und verbringt 40 Tage mit ihnen. 40 Tage, um ihnen zu erzählen vom Reich Gottes. So, als hätten sie es noch nie zuvor gehört. Er ist bei ihnen und er ist mit ihnen, hat Tischgemeinschaft, so als wäre es nie anders gewesen. Und er lehrt sie. Und sie fragen nach, wann wird das alles geschehen und wie wird das geschehen? Und wieder weist Jesus sie in die Schranken und sagt, es wird geschehen nach seiner Zeit. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet nicht allein sein, das sagt er auch. Ihr werdet nicht ohne Trost sein. Meine Kraft wird in euch sein und euch zu Zeugen machen. Erst hier in Jerusalem und dann bis ans Ende der Welt. So spricht er und dann ist er fort. Später erzählte man, eine Wolke hätte ihn weggetragen. Er ist fort. Und im Himmel, an diesem ominösen Ort, der sich uns so entzieht, und den Jüngern auch. Als Jesus tot war und sie ihn tot glaubten, da vermissten sie ihn, sie betrauerten ihn. Aber nun? Wie ist es denn nun? Da stehen sie und schauen in den Himmel, die Köpfe erhoben, das ja, aber der Blick ins Weite, ins Unbekannte gerichtet. Wo bist du, Jesus, und wo ist dieser Himmel? Wie kann es sein, dass Jesus noch bei ihnen ist, aber gleichzeitig ist er fort? Das können sie noch nicht begreifen. Und ratlos schauen sie nach oben. Vielleicht können sie selbst noch nicht glauben, was da alles passiert ist. Dieses Auf und Ab, dieses Nun wird alles wieder gut und nun entzieht er sich wieder und lässt sie allein. Aber sie sind ja nicht allein. Die Apostelgeschichte berichtet, dass zwei Gestalten zu ihnen treten. Ganz menschlich, aber doch irgendwie nicht von dieser Welt. Engelsgleich? Männer in weißen Gewändern, so hat man es später beschrieben. Sie sprechen die Jünger an. Was steht ihr da und seht in den Himmel? Ja, warum eigentlich steht ihr da noch? Jesus wird wiederkommen, genau wie er fortgegangen ist. Aber wollt ihr so lange wirklich dort stehen bleiben und nach oben starren? Was ist denn mit der Zeit dazwischen? Die Zeit wird ja nicht angehalten und die Welt dreht sich weiter und hält auch nicht an. Die Apostelgeschichte erzählt genau das Gegenteil. Sie erzählt, dass der Moment, in dem Jesus seine Jünger verlässt, nicht alles zum Erliegen bringt und zum Stillstand, sondern dieser Moment bringt alles erst richtig in Bewegung. Die Apostelgeschichte erzählt im Folgenden die Geschichte, die die Apostel machen. Darum heißt sie so. Die Geschichte, die ihnen widerfährt und die mit ihnen gemacht wird. Die Geschichte, zu der sich ihre Lebensgeschichten formen. Gott macht Geschichte mit Menschen. Die Geschichte, die davon erzählt, wie das geschieht, dass die gute Botschaft sich tatsächlich ausbreitet. Erst in der näheren Umgebung, da, wo man einander kennt. Dann über Grenzen hinweg. Dann auch über die gefühlten Grenzen hinweg. Und auch über die geglaubten Grenzen hinweg. Bis zum Schluss, bis tatsächlich an die Enden der Welt. Und bis zu uns und in unsere Tage hinein breitet sich die gute Botschaft immer noch aus. Der Beginn von allem ist, dass Jesus seine Jünger zurücklässt. Nicht allein, sondern mit einem Versprechen. Ihr werdet nicht ohne Trost sein, verspricht er. Der Himmel hat sich geöffnet. Kraft werdet ihr empfangen, verspricht er. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt das? Wer euch sieht, der sieht mich. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Der Anfang einer Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, die jetzt nicht mehr aufzulösen ist. Und der Anfang von Gottes Willen mit den Menschen, nämlich, dass sie alle eins seien. Aber wie ist das mit dem Himmel? Wie ist das mit dem, was Jesus das Reich der Himmel nennt und von dem er so viel erzählt hat in seinen Gleichnissen? Ist das nun schon da? Den Jüngern bleibt gar keine Zeit für erhobene Gefühle, denn sehr bald werden sie eingeholt von der gelebten Realität. Sehr bald werden sie damit konfrontiert, dass Gemeinde zum Beispiel aus Menschen besteht und dass auch der Glaube ein Diskussionsgegenstand ist, zum Teil sogar Verhandlungssache. Davon erzählt die Apostelgeschichte. Wie das ist, wenn man einer Meinung ist und wie es ist, wenn man nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt miteinander. Davon, dass man selbst bei bestem Willen an seine Grenzen kommt. Dass man sich streiten muss, auch um den Glauben. Und dass man sich zuweilen sogar trennen muss und getrennte Wege gehen, um die Gemeinschaft zu bewahren. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde, die Kirche, das ist nicht der Himmel. Bestenfalls, aber das ganz bestimmt, eine leise Vorahnung davon. Aber der Himmel, wo ist der denn? Dieser Sehnsuchtsort, an den wir glauben und an dem wir festhalten. Dieser Ort, auf den wir zugehen, auf den wir zuleben. Dieser Ort, von dem wir reden, wenn wir nach einem Bild suchen, wie unsere Toten und auch wir selbst bei Gott gut aufgehoben sind. Dann reden wir ja vom Himmel. Dann meinen wir nicht ein Oben oder Unten. Wir meinen Gemeinschaft mit Gott. Unauflöslich, ewig, göttlich und doch menschlich zugleich. Wenn wir vom Himmel reden, dann betreten wir unsagbares Neuland. Es ist nicht zu sagen, wie es wirklich ist. Vom Himmel kann man wenig sagen. Vielleicht eher singen, vielleicht eher träumen. Und dennoch ist es wahr. Es ist wahr, dass es den Himmel gibt, so wahr, wie Gott selbst wahr ist. Wie ist es also mit dem Himmel? Von Ostern her gefragt, wenn es mit dem ewigen Leben so ist und wir das glauben, wie und wo soll es denn stattfinden? Wie geht es uns damit, dass Jesus sagt, ihr müsst das noch nicht wissen? Ich persönlich möchte mir das vorstellen, dieses Leben nach dem Tod, dieses Sein im Himmel. Und ich frage mich, kann ich mich auf den Himmel freuen? Muss ich mich auf den Himmel freuen? Ich habe mir früher als junges Mädchen immer vorgestellt, dass der Himmel so eine Art Gemeindeversammlung ist, die niemals endet. Ich hätte mir Erfreulicheres vorstellen können. Also unsere Gemeindeversammlungen waren schön, aber so eine Ewigkeit zieht sich ja hin. Und so lieb man sich auch hat, naja, ihr versteht, was ich meine. Also wie sind unsere Bilder vom Himmel? An dieser Stelle hat mir ein Buch sehr geholfen, das kein theologisches, aber ein sehr christliches Buch ist. Ein für mich tatsächlich tröstliches Buch, weil es mich lehrt, die großen Fragen mit einem Lachen auch anzuschauen. Das Tagebuch des frommen Chaoten. Kennen manche von euch vielleicht. Und es ist so, manche finden es tröstlich und lustig und andere können damit gar nichts anfangen. Das ist manchmal so. Eine Stelle hat mir über den Himmel sehr viel gesagt, was mich persönlich getröstet hat. Und diese Stelle möchte ich mit euch teilen. Der fromme Chaot heißt Adrian und er geht in eine Gemeinde, die unserer gar nicht so unähnlich ist. Da gibt es also verschiedene Arten von Glauben und verschiedene Arten, die Dinge zu sehen. Und die Szene, aus der ich euch lesen will, berichtet, wie ein Gastprediger in der Gemeinde ist. Nebenbei ein Katholik, aber das spielt gar nicht so eine große Rolle. Der erzählt über seinen Glauben und auch über den Himmel. Dem geht voraus, dass der Adrian sich schon seit längerer Zeit mit der Frage beschäftigt, dass er eigentlich in den Himmel gar nicht so richtig möchte, wenn es bedeutet, dass er Abschied nehmen muss von allen Menschen, die er lieb hat und dass man alles loslassen muss. Und es beschäftigt ihn sehr. Und in dieser Phase kommt er also in den Gottesdienst und dieser Pater John ist da und beantwortet Fragen. Und sein Freund Leonard dreht sich zu ihm über, flüstert ihm ins Ohr, der kennt einen anderen Gott wie ich, sein Gott ist nett. Ich merkte plötzlich, wie ich mich aufrichtete. Ich kam mir vor wie ein Sechsjähriger, als ich redete. Ich will nicht sterben. Nein, sagte Pater John, ich auch nicht. Das Leben kann so toll sein. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch nicht sterben wollte. Seine Freunde und Verwandten, die Natur, Lachen, Tränen, Arbeit. Ich bin sicher, er hat das alles geliebt. Aber der Himmel, die Vorstellung vom Himmel scheint so, ich weiß nicht. Wie heißen Sie? Fragte der Mönch. Adrian. Adrian, was macht Ihnen Spaß? Wirklich Spaß, meine ich. Fußball. Wollte eigentlich gar nicht die Wahrheit sagen, rutschte mir einfach so heraus. Dann, sagte Pater John, muss Gott bei Ihnen dafür sorgen, dass der Himmel wenigstens so aufregend und anregend und befriedigend ist wie das Endspiel der Fußball-WM. Ist das Ihre Frau, die da neben Ihnen sitzt? N lächelte und nickte. Wenn Adrian plötzlich umkippt, meine Liebe, und Bruder Tod klopft an die Tür, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, lachte Anne, dann werde ich ihm schnell noch ein paar Fußballstiefel unter die Arme klemmen und eine Trillerpfeife in den Mund stecken. Ich fühlte mich, als hätte jemand das Fenster aufgemacht und den stickigen Raum gelüftet, ging nach Hause und war beim Mittagessen überaus gut gelaunt und so weiter. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Der Himmel, das Himmelreich, das Reich der Himmel ist kein ewiger Gottesdienst, wie wir ihn feiern in unseren Grenzen, auch keine ewige Bundeskonferenz. Aber doch, der Himmel ist Gottesdienst. Ich stelle mir vor, immer mit Gott verbunden sein, ihn sehen, wie er ist. Und damit fängt es schon an. Und dort mit ihm zusammen sein, wo alles gut ist und gut bleibt. Wo jedem Gerechtigkeit und Recht zuteil wird. Wo unsere Tränen endlich getrocknet werden und wo wir endlich, endlich Antworten bekommen auf all die unbeantworteten Fragen. So stelle ich mir den Himmel vor. Wahrscheinlich ist es ganz anders. Aber kein langweiliger Ort ewiger Frömmigkeit, sondern da sein, wo Gott ist. Ein Sein, wo uns Augen und Ohren übergehen werden über die Herrlichkeit Gottes und über die Tatsache, so glaube ich fest, dass du und ich ein Teil davon sind. Ein Ort, wo Liebe wohnt, sonst nichts, ein ewiges Zuhause, der Himmel. Was steht ihr da und seht zum Himmel, werden die Jünger gefragt. Guckt nicht nach oben in der Zwischenzeit, sondern guckt in die Welt. Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Amen.